Einen schönen guten Morgen. Gibst du Feedback? Gibst du eine Rückmeldung? Machst du das häufig? Eine ehrliche Rückmeldung? Oder was hält dich vielleicht davon ab? Höflichkeit? Sorge, dass die andere Person, wenn du ihr etwas Unangenehmes mitteilst, dich vielleicht nicht mehr so wertschätzt? Dass es einen Konflikt gibt? Was hält dich von ehrlichem Feedback ab? Also, es geht natürlich heute nicht um Ehrlichkeit um jeden Preis. Wenn ich auf irgendeine Feier gehen würde, dann muss ich natürlich nicht zu jedem Nudelsalat und Kartoffelsalat, der da ist, meinen Senf geben, also meine Meinung äußern. Aber stellen wir uns vor, ich würde nach dem Spezialrezept meiner Großmutter, wie hier in dem Film, zu jedem Gemeinde-Event meine Brownies mitbringen, die euch aber alle gar nicht schmecken. Wäre es da nicht viel liebevoller, ihr würdet mich einfach mal darauf hinweisen, dass ich entweder vielleicht einen ganz speziellen Geschmack habe, aber irgendwie diese Kuchen doch in der Regel übrig bleiben und eben nicht zufällig, wenn ich das schon selbst nicht merke. Wäre es da wirklich gut, meine Brownies mit verzogenem Gesicht vielleicht runterzuschlucken, eventuell heimlich im Müll zu entsorgen, statt mir einfach mal zu sagen, dass die komisch schmecken, seltsam, ob mir das auch schon aufgefallen ist, ob das bewusst ist, ob vielleicht was an dem Rezept nicht stimmt, selbst wenn es das Rezept meiner Großmutter wäre. Also mit einem Feedback übernehmen wir auch immer ein Stück Verantwortung für eine Gruppe, in der wir leben. Wir wollen doch nicht Jahrzehnte Kuchen auf dem Tisch haben bei einem Gemeindeevent, der niemandem schmeckt. Also das ist ja auch ein Stück Verantwortung. An dem Punkt vielleicht leicht. Ich hoffe, ihr würdet mir alle so eine Rückmeldung geben. Aber an anderen Punkten wird das schwierig. Aber wir merken ja an dem Beispiel, es ist hilfreich für beide Seiten, wenn man sich etwas rückspiegelt, wenn man sich Feedback gibt. Nun haben wir letzten Sonntag schon mit der Reihe angefangen. Reifen, wir wollen in unserer Persönlichkeit reifen. Und wir haben festgestellt, reifen ist ein ganz natürlicher und gesunder Prozess. Gott hat sich das ausgedacht. Und wir kennen das aus der Natur. Weiße Erdbeeren sollen reifen zu roten Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren und ich esse gerne rote Erdbeeren. Letztes Mal haben wir schon festgestellt, wir können auf verschiedene Weise reifen. Wir reifen, indem wir uns selbst von Gott her Fragen stellen lassen, von anderen, indem wir anderen Fragen stellen, indem wir einfach noch mal tiefer nachdenken und ins Nachdenken kommen, indem wir uns Fragen stellen. Es gibt eine andere Möglichkeit zu reifen, nämlich indem wir Feedback aufnehmen, also nicht gleich uns vom Leib halten und abweisen, sondern Feedback aufnehmen, eine Rückmeldung erstmal sacken lassen, darüber nachdenken, schauen, wo ist ein guter, wichtiger Kern. Und dass wir auch lernen, Feedback angemessen weiterzugeben. Und das ist das biblische Prinzip, was wir in der Bibel kennen von Liebe und Wahrheit. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15, steht der Vers, lasst uns wahrhaftig sein, also die Wahrheit sagen, wahrhaftig sein in Liebe. Und diese beiden Dinge gehören in der Bibel unlöslich zusammen. Denn ich kann ja Wahrheit jemand um die Ohren hauen. Und dann tut Wahrheit weh und wird gar nicht das Ziel erreichen. Ich kann aber jemand auch Wahrheit wie einen warmen Mantel umlegen. Dann kann er die Wahrheit annehmen. Und wichtig ist immer die Motivation der Liebe. Dient es denn der Liebe, dass ich hier etwas sage? Oder ist es nur mein Egoismus, der mich rausplatzen lässt? Also Wahrheit und Liebe zusammenzubringen. Und unser Zielpunkt, unser Vergleichspunkt ist immer Jesus. Jesus Christus, nämlich deswegen und wachsen auf ihn in allen Stücken hin, in allen Lebensbereichen. Er ist unser Vergleichspunkt, nicht irgendwelche anderen Menschen. Insofern können wir uns die Frage stellen, lieben wir eigentlich genug, um Feedback zu geben? Feedback hat ganz viel damit zu tun, ob wir Menschen lieben, ob wir sie wert achten, dass wir ihnen eine Rückmeldung geben, im positivsten Sinne, wie auch mit konstruktiver Kritik. Wenn wir in die Bibel, ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass offensichtlich zu Feedback auch Achtsamkeit und Dankbarkeit gehört. In Lukas 17, 11 bis 19, wird uns eine Geschichte erzählt. Jesus ist unterwegs und in einem Dorf begegnen ihm 10 Aussätzige. Das waren Menschen mit einer ansteckenden Hautkrankheit, die durften sich immer nur auf eine gewisse Entfernung überhaupt nähern. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass sie von Weitem rufen, Meister, rette uns, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus erbarmt sich und er sagt, geht zum Priester und zeigt euch. Erstmal eine ungewöhnliche Antwort, aber damals waren die Priester sozusagen das ärztliche Gesundheitsamt. Man ging zu denen und die konnten einem dann bescheinigen, dass man wieder in eine Gemeinschaft zurückkehren musste, nicht mehr isoliert leben brauchte. Und vermutlich haben Priester das fast nie erlebt, dass sie sowas bescheinigen mussten, weil es in der Regel gar keine Heilung gab von dieser unheilbaren Hautkrankheit. Also Jesus schickt sie los und wir lesen, während sie losgingen, wurden sie geheilt. Also sie hatten Vertrauen. Ich meine, sie hatten ja eigentlich auch nichts mehr zu verlieren. Also sie nehmen Jesus beim Wort, gehen los und beim Gehen werden sie gesund. Und dann kommt einer zurück. Nur einer der 10 von Jesus geheilten Aussätzigen gibt ein Feedback. Und Jesus ist das nicht egal. Er sagt, wo sind die anderen? Kehrt nur dieser zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und ich finde, wir lernen etwas daraus. Wir können ja voraussetzen, dass alle dankbar waren. Also wenn man so lange isoliert leben musste, eine Krankheit hatte, vermutlich ständigen Juckreiz hatte, also da wird jeder im Herzen von den 10 wirklich extrem dankbar gewesen sein. Aber das Problem ist, wenn wir Dankbarkeit einfach im Herzen behalten, dann sind wir wie so ein abgestandenes Wasser, dann fließt nichts weiter. Dann ist es irgendwie egoistisch, diese Dankbarkeit, weil wir sie für uns behalten. Und dieser eine, der war anders. Der ist zu Jesus zurückgelaufen und hat ihm gedankt, der fiel vor ihm nieder und hat etwas zum Ausdruck gebracht von dem, was bei ihm im Herzen ist. Und Jesus sagt nicht, ach, das ist ja unnötig, hättest doch bei den anderen bleiben können. Nein, Jesus sagt, wo sind denn eigentlich die anderen? Und damit sagt er, hey, das ist toll, dass du kommst. Das finde ich klasse, dass deine Dankbarkeit einen Weg nach außen findet. Und damit wird dieser Aussätzige für uns auch ein Beispiel. Und es geht offensichtlich darum, bei einem positiven Feedback, das wir geben, dass es Gott ehrt. Also wir sollen Gott danken für das, was er uns schenkt. Aber wir sollen auch dankbar für Menschen sein und ihnen etwas spiegeln. Denn das, was Menschen Gutes tun, das fließt ihnen ja letztlich von ihren Möglichkeiten, ihren Begabungen, ihrer Kraft von Gott zu. Also letztlich ehren wir auch Gott, indem wir uns bei anderen Menschen bedanken. Indem wir einfach Dinge nicht selbstverständlich nehmen. Was hält uns denn ab, Dankbarkeit einen Weg nach außen finden zu lassen? Oft ist es doch die Selbstverständlichkeit, dass wir aufwachen und jeden Tag sind wir gesund. Das ist für uns fast selbstverständlich, dass wir keinen Schnupfen haben. Und wenn wir ihn dann haben, dann sind wir entsetzt. Aber sind wir eigentlich die ganzen Tage des Jahres dankbar, wo wir keine Erkältung haben? Oder dass wir morgens einfach aus dem Kühlschrank Essen nehmen können? Wir sind es so gewohnt in unseren Breitengraden. Aber sind wir noch dankbar, dass wir unseren Dank ausdrücken? Also Selbstverständlichkeit, ja fast schon Gleichgültigkeit ist ein Hindernis, Feedback zu geben. Vielleicht sind wir aber auch vom Typ eher so träge und mundfaul, dass uns da nichts über die Lippen kommt. Aber auch das braucht ja nicht so bleiben. So eine Geschichte kann uns anstoßen, Feedback im positiven Sinne zu geben, dankbar zu sein, eine gute Rückmeldung zu geben und damit letztlich Gott die Ehre zu geben. Also wir können uns hinterfragen, wie liebevoll, wie dankbar sind wir eigentlich oder vielleicht auch manchmal wie träge, dass Lobenswertes oder konstruktive Kritik über unsere Lippen kommt. Aber Jesus hilft uns, draufzuschauen, dass wir das Beste zur Ehre Gottes geben. Wenn wir schauen, wie Jesus mit seinen Freunden gelebt hat, dann stellen wir fest, Jesus hat seine Freunde mit seinem Feedback herausgefordert. Und zwar, weil ihm ihre Weiterentwicklung wichtig war. Wir lesen, dass Jesus seinem engeren Freundeskreis, er hatte 12 Jünger, Freunde, die direkt, unmittelbar, ständig mit ihm unterwegs waren, neben größeren Kreisen, die ihn auch häufig begleiteten. Aber mit diesen 12 hat er zum Beispiel oft nochmal die Geschichten, die er tagsüber erzählt hatte, separat durchgekaut, ihnen nochmal den Sinn erklärt. Oder einmal, als er sie längst selbst losgeschickt hatte und sie einen Fall nicht lösen konnten, erklärt er ihnen, hey, sowas gelingt nur durch Gebet und Fasten. Und damit wollte er ihnen nicht eine Methode in die Hand geben, im Sinne unseres menschlichen Machbarkeitswahns, Hauptsache die richtige Methode treffen, sondern damit sagt er, ja, wir können beten und manchmal ist es ja wirklich so. Wir sprechen ein Gebet und zack, ändert sich abrupt etwas. Und das haben die Freunde ja auch erlebt. Aber manchmal gibt es Prozesse. Und indem er sagt, durch Gebet und Fasten, die Menschen damals kannten das. Sie hatten Fastenzeiten, das waren längere Zeiten, Tage, Wochen, durchaus auch mal Monate. Und sie wussten, okay, es gibt Dinge, da muss ich mich mit meiner ganzen Persönlichkeit reingeben. Das ist nicht einfach ein Gebet oder zwei Gebete, nicht nur heute damit ringen, sondern ich trage etwas mit mir mit und ich lege alles, was ich habe, rein in diesen Prozess, wo ich mir Veränderung wünsche, wo ich für einen Veränderungsprozess eintrete. Aber die Freunde haben auch richtig Geschichten mit Jesus erlebt. Und ich möchte heute eine Geschichte aus Matthäus 8 herausgreifen, ab Vers 23. Die beginnt ganz unspektakulär. Dann stieg Jesus mit seinen Freunden ins Boot und fuhr über den See. Die meisten seiner Freunde waren am See Genezareth groß geworden. Das war also so, als wenn man einem Hamburger sagt, steig in die U-Bahn oder ins Auto. Also eine ganz gewöhnliche Situation. Viele waren ja sogar davon Fischer. Das heißt, im Boot unterwegs zu sein, war die für sie eine Alltagsgeschichte. Allerdings kann man sagen, dadurch, dass Jesus ja immer von Menschenmassen umgeben war, war das auch eine entspannte Situation, denn sie waren mit ihm mal allein, zu 13 in einem Boot, mal nicht die Menschenmassen. Man kann sich vorstellen, so eine Überfahrt, das ist entspannend. Manche werden vielleicht ein Nickerchen gemacht haben, manche werden ein bisschen geschnackt haben, wie der Tag war. Vielleicht haben andere ihren Würfelbecher rausgeholt und haben eine Runde Kniffel gespielt, was auch immer. Das wird erst mal gemütlich gewesen sein in dem Boot. Also so eine entspannte Situation, als wenn ihr mit Freunden zum Picknick fahrt oder zu irgendeinem Event im Auto sitzt zusammen. Also eine ganz nette Situation. Und dann heißt es plötzlich. Plötzlich. Plötzlich passiert etwas. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf. Vor ein paar Wochen gab es ja tatsächlich hier in Hamburg einen Tornado, der so einige im Osten Hamburgs erwischt hat. In unseren Breitengraden haben wir mit Naturkatastrophen ja relativ wenig zu tun, aber ich denke, wir alle kennen Stürme im Leben. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf. Situationen, die uns unerwartet treffen, unvorhersehbar, die uns kalt erwischen. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf. Es gibt ja positive Überraschungen, aber auch welche, die uns einen Schrecken einjagen. Ein schrecklicher Sturm, der für Erschrecken sorgt, der selbst die Fischer, die so einiges gewohnt waren, in Entsetzen treibt. Und das kann bei uns etwas Privates sein. Eine Beziehungskrise, die sich plötzlich noch mal ganz verschärft. Oder am Arbeitsplatz echte Probleme mit den Mitarbeitern, mit dem Chef oder überhaupt in der Firma, um die Existenz der Firma. Das kann eine plötzliche Krankheit sein. Das können ganz viele Dinge sein, die uns plötzlich unerwartet treffen. Ein Sturm. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. So ein Sturm kann ja noch was Äußeres sein, aber hier, sie sind unmittelbar betroffen. Die gewaltigen Wellen schlagen ins Boot. Das Wasser steht ihnen bis zum Hals. Kennt ihr das? Kennt ihr Situationen aus eurem Leben, wo ihr das Gefühl habt, das Wasser steht euch bis zum Hals? Ihr seid echt bedroht. Und mitten in diese Situation, wir können uns vorstellen, was da wohl abgelaufen sein wird in diesem Boot. Was machen wir nicht, wenn uns so ein Schrecken erreicht? Wir fangen an, die Gedankenmühlen anzuwerfen. Manche von uns sind vielleicht ganz gelähmt, andere werden höchst aktiv. Man versucht, alles irgendwie mit eigenen Mitteln in den Griff zu kriegen. Die werden spätestens dann die fittesten Ruder an die Ruder gelassen haben. Die werden geguckt haben, was haben wir für Gefäße mit, um das Wasser rauszuschöpfen. Die werden vielleicht ein paar Erfahrungen sich zugerufen haben, ein paar Tipps. Vielleicht haben sie sich auch zwischendurch angeschrien, weil die Nerven blank lagen. Also wir können uns vorstellen, da geht echt was ab in diesem Boot, mitten in diesem Sturm. Und dann kommt eine ganz krasse Aussage in Vers 25. Doch Jesus schlief. Jesus ist ja dabei. Und diese drei Worte, so als wenn so eine Pausentaste mitten in dieser aufgeregten Geschichte gedrückt wird. Doch Jesus schlief. Und das steht sicher nicht da, um uns zu sagen, also mach's dir immer bequem, bloß nicht Hand anlegen, lass die anderen mal arbeiten. Sondern es geht darum zu sagen, selbst wenn ein Sturm tobt, braucht uns Gottes Friede nicht verlassen. Wir können Friede in jeden Umständen haben. Und dann lesen wir weiter, dass es heißt, schließlich weckten ihn die Jünger. Schließlich. Allein dieses Wort schließlich, das lässt darauf schließen, dass sie schon eine ganze Menge getan haben und gerödelt haben, bis ihnen die Idee kam, Mensch, Jesus ist ja da. Also den könnten wir ja mal aufwecken. Und kommt uns das bekannt vor, obwohl wir mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht christlich sozialisiert aufgewachsen sind und Gott da irgendwo immer so rumgeistert im Hintergrund in unserem Kopf? Rödeln wir und rödeln wir, wenn uns was erschreckt, bis wir endlich mal merken, ey, wir könnten uns an unseren Gott wenden, wir könnten beten, wir könnten ihm unser Herz ausschütten, wir könnten uns vielleicht mit anderen zusammentun und beten. Ist es nicht manchmal leider auch so, dass wir erstmal alles versuchen und wenn wir nichts mehr hinkriegen, dann ist Gott doch gerade noch gut? Schließlich weckten ihn die Jünger. Und natürlich war inzwischen schon alles so schlimm, dass sie nur noch schreien konnten. Sie riefen, Herr, rette uns, wir sinken. Herr, rette uns, wir sinken. So, und wenn wir jetzt die Geschichte nicht kennen würden, wüssten wir nicht so genau, wie sie weitergeht. Und könnten uns mal unter diesem Thema heute Feedback überlegen, was wird Jesus Ihnen für ein Feedback geben? Wie hätten wir es denn gern gehabt? Ich schlage mal verschiedene Lösungen vor. Jesus reibt sich die Augen, sieht den Sturm, schaut in die angsterfüllten Augen seiner Freunde und gibt ein verständnisvolles Feedback. Er sagt, hey, dass ihr Angst habt, ja klar, also das ist ja total erschreckend. Wir alle sind Menschen und die Angst überfällt uns ständig und in diesem Fall total zu Recht. Also wir haben Angst, das ist was Natürliches, ich helfe euch da jetzt raus, aber ich kann euch total verstehen. In Klammern, habt einfach immer wieder Angst, wenn ein Sturm tobt, das ist menschlich. Kommt euch nicht komisch dabei vor. Also so ein verständnisvolles Feedback gibt er nicht. Er könnte jetzt ja auch so ein ermutigendes Lob einstreuen und sagen, hey, super, dass ihr in dieser Notsituation mich jetzt aufweckt. Das heißt doch, da ist ein Funken Vertrauen, dass ich euch retten kann. Super, hey Freunde, toll, dass ihr an mich gedacht habt. Da helfe ich euch doch gerne. Super, so ein Funken Vertrauen. In dem Fall lobt er sie auch gar nicht. Er hätte einfach handeln können. Er steht auf, bedroht den Sturm, es wird alles ruhig und sie fahren kommentarlos weiter. Vielleicht geben wir auch manchmal unser Feedback so, indem wir handeln, etwas in die Hand nehmen, aber wir reden nicht drüber und geben niemandem die Chance zu reifen, weil keine Worte fallen. Es passiert etwas und die Jünger hätten gelernt, hey, Jesus besiegt den Sturm. Das ist ja eine Menge, was man dabei lernt. Aber sie wären nicht herausgefordert in dieser Situation. Und jetzt kommt, was wirklich passiert. Jesus sagt in Vers 26, als sie ihn wecken, warum habt ihr Angst? Warum habt ihr Angst? Und er führt es noch weiter mit der nächsten Frage, ist euer Glaube denn so klein? Jesus zieht eine Verbindung zwischen Vertrauen und Angst. wer wenig Vertrauen hat, wird von der Angst überrollt werden. Da wird sich die Angst einnisten und die Angst wird größer und größer werden und Macht haben. Und je mehr jemand vertraut, desto weniger Macht wird die Angst haben, die so angeflogen kommt. Und da wird ein Friede bewahrt werden können. Also warum habt ihr Angst, fragt er sie. Er fordert sie heraus, er hält ihnen nicht so eine Gardinenpredigt, so eine Belehrung, sondern er stellt ihnen zwei Fragen, weil ihm das wichtig ist, dass sie etwas dazulernen in dieser Situation. Und ich finde, er macht das genial. Er packt sie hier wirklich nicht in Watte und wir müssen berücksichtigen, Jesus ist mit Menschen immer sehr angemessen umgegangen. Er redet hier ja nicht zu Neulingen. Die waren mit ihm längst unterwegs, die hatten viel mit ihm erlebt und deshalb kann er ihnen das zumuten, sie in dieser Situation herauszufordern. Das hätte er sicher bei anderen Menschen, die ihn das erste Mal treffen, so eher nicht gemacht. Aber hier sind Menschen, wo er sagt, die haben eine Grundlage, eine gute Grundlage, auf die sie aufbauen können. Das sind gesammelte Erfahrungen. Und ich möchte sie herausfordern, weiter zu wachsen. Und deshalb bin ich jetzt nicht verständnisvoll. Deshalb lobe ich sie jetzt nicht für diese Kleinigkeit. Natürlich werden wir ein Kind, das gerade laufen lernt, loben für die zwei Schritte zwischen Couch und Tisch, dass es sich getraut hat, da wackelig hinzugehen. Natürlich. Aber bei einem Fünfjährigen, der da so schwankend von Tisch zur Couch geht, müssten wir mal gucken, ob da was nicht in Ordnung ist. Also wir müssen immer schauen, wo ist Lob richtig gut angebracht und hilfreich, aber wo braucht es auch eine konstruktive Kritik? Und wo können wir mal nachfragen, um auf den Kern der Haltung zu kommen? Und Jesus fordert seine Freunde und ich denke auch viele von uns, die schon länger mit ihm unterwegs sind, heute heraus, zum Beispiel mit so einer Frage, warum hast du Angst? Möchtest du dein Leben nicht so tief in mich gründen, dass auch in Stürmen eine tiefe Gelassenheit bleibt, weil ich der Herr des Lebens, der Herr deines Lebens und der Herr des ganzen Universums bin? Möchtest du nicht in einen Lernprozess eintreten, immer mehr mir zu vertrauen, dass ich alles unter Kontrolle habe, was dir längst aus der Kontrolle gelaufen ist? Möchtest du mir nicht mehr vertrauen? Jesus stellt also Fragen. Und ich denke, das hilft uns, nochmal nachzudenken, wie kritikfähig sind wir eigentlich? Wie lernbereit sind wir? Also ich möchte es immer besser lernen, sowohl Lob annehmen zu können, denn das ehrt auch unseren Schöpfer, als auch konstruktive Kritik anzunehmen, zu schauen, wo ist da ein wahrer, wichtiger Kern, das zu unterscheiden von Dingen, die ich vielleicht auch gar nicht ändern sollte, da wieder als Punkt, was ehrt denn Gott? Wo ehrt meine Weiterentwicklung Gott? Wie ehrt sie sie? Dass ich dann so kritikfähig bin, dass ich erstmal auch Kritik stehen lasse, sie mitnehme, darüber nachdenke, reflektiere und etwas lernen kann. Wollen wir solche Menschen werden, die konstruktive Kritik nehmen als Chance einer positiven Veränderung, die sich nicht darüber aufregen, dass Jesus so eine Frage stellt, so als wäre das jetzt komplett abgehoben und unangesagt, sondern dass wir Dinge, auch wo Gott uns Fragen stellt, sie erstmal sacken lassen und aufnehmen und schauen, kann das nicht eine Motivation für eine gute Veränderung in meinem Reifeprozess werden? Aber dann ja auch, dass ich selbst liebevoller werde und anderen Feedback gebe, nämlich zur Ehre Gottes, dass Dinge besser laufen, dass bei jemandem anderen vielleicht etwas belichtet wird, was komplett im Dunkeln liegt. Also bin ich liebevoll und mutig genug, weil ich auch die Wahrheit liebe, anderen Menschen angemessen etwas zu spiegeln. Und das Gute ist ja, wir dürfen reifen auf Grundlage von Gnade. Das habe ich letzte Woche deutlicher ausgeführt, aber das ist ja gerade das Evangelium. Für uns alle gilt und steht, dass Gott uns liebt, dass Jesus alles für uns gegeben hat. Und auf dieser Grundlage von Gnade, dass wir angenommen sind und egal wie wir fallen werden, Gott wird uns aufrichten, auf dieser Grundlage, auf dieser gesunden Grundlage, dürfen wir reifen. Und auf dieser gesunden Grundlage dürfen wir lernen, anderen etwas zu sagen und etwas, was andere sagen, anzunehmen und ernsthaft zu bewegen. Wir brauchen uns nicht abschotten und eine Mauer ziehen und alles gleich komplett persönlich nehmen, uns als ganze Person in Frage gestellt fühlen, sondern wir können diesen einen Punkt anschauen, ohne eine Komplettverurteilung, weil wir wissen, dass wir geliebt sind, dass wir einen Wert haben. Und wir sind alle miteinander unterwegs, weiter zu reifen, also haben wir da alle was an verschiedenen Punkten. Und darin sind wir Gefährten in diesem Unterwegssein. Und weil wir auf Grundlage von Gnade miteinander umgehen, wird das Loben aus einer Liebe kommen, nicht um sich einzuschleimen, und wird auch die konstruktive Kritik aus Liebe kommen. Und das sollten wir auch erstmal voneinander so glauben und darauf vertrauen, dass wir uns freuen, dass wir Gefährten haben, die mithelfen, dass Dinge besser laufen, dass wir klarer sehen, dass wir reflektieren, dass wir uns verändern und Jesus ähnlicher werden. Also noch einmal, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken auf Christus hin, der das Haupt der Gemeinde ist, heißt es. Wir als Gemeinde sind sein Körper und er ist sozusagen der Kopf von allem. Er bestimmt die Richtung. Er ist unser Vorbild. Wir dürfen reifen auf Grundlage von Gnade. Lasst uns das mit in die nächste Woche nehmen, dass wir weiter lernen, gute Fragen zu stellen und dass wir lernen, gutes Feedback zu geben, sowohl Lobenswertes auszudrücken, als auch konstruktive Kritik zu üben, aus der Motivation von Wahrheit und Liebe zur Ehre Gottes. Und in diesem Sinne, lasst uns robuster werden. Wir wollen uns hier nicht in Watte packen. Ich wünsche mir, dass wir so robust werden, dass wir mit Feedback umgehen können. Ich möchte liebevoll widerspiegeln, was ich wahrnehme. Das ist mir wichtig. Aber ich möchte es selbst nicht brauchen, dass jemand immer alles weich verpackt, bis er mir dann auch im sechsten Satz noch etwas sagen darf. Lasst uns liebevoller werden in dem, wie wir mit Kritik umgehen. Aber lasst uns auch robuster werden, dass wir nicht alles weichgespült brauchen, sondern dass wir uns auch freuen über mal so eine sachliche, nüchterne Rückmeldung, die mal nicht verschnörkelt und verrüscht ist. Das ist auch okay. Also lernen in beide Seiten. Ich wünsche mir, dass wir eine robuste, korrekturfähige, lernbereite Gemeinde sind und dass wir uns alle helfen, Jesus besser nachzufolgen, dass wir uns dabei gute Fragen stellen, uns ein Feedback geben, uns damit anspornen, durch Positives und wie auch konstruktive Kritik, uns anspornen, zur Ehre Gottes besser zu werden. Und alles auf Grundlage von Gnade. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich möchte dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du uns einhüllst in deine Liebe und dass du mit deinem Tod am Kreuz das stärkste Zeichen von Hingabe gesetzt hast für uns, der größte Liebesbeweis, den du uns hättest geben können, wie sehr du uns liebst. Und danke, dass das die Grundlage sein darf, auf der wir wachsen dürfen, nicht als Druck, sondern als Anreiz. Wir wollen Menschen sein, die lernen, die wachsen und die immer ähnlicher werden. Und dabei wollen wir uns wirklich miteinander helfen und anderen helfen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir heute Abend mal wieder feiern können, als das Zeichen von Vergebung, Versöhnung, Wiederherstellung, Befreiung und Heilung. Dieses volle Programm, was du uns mit deinem Sterben für uns eröffnet hast. Dein Leib wurde gebrochen für uns. Du bist in den Tod gegangen. Und dieses Brot, das wir brechen, erinnert uns daran, dass wir Teilhaber werden. Und danke, dass du uns einlädst, aus diesem Kelch zu trinken, diesen Traubensaft zu uns zu nehmen, als Zeichen, dass dein Blut geflossen ist, damit wir aus Gnade leben können. Danke, Jesus, für dieses eindrückliche Zeichen, das wir mitnehmen dürfen und dass wir in diesen Bund immer wieder persönlich mit anderen als Gemeinde treten dürfen. Diesen Bund der Begnadigung, der Liebe und Annahme, aber eben auch dieses Weges mit dir unterwegs zu sein, dir ähnlicher zu werden. Und danke, dass alle Veränderung durch deine Kraft möglich ist. Und darin wollen wir dir die Ehre geben. Amen.